»Warum kannst du mir nicht ihren Namen nennen?« fragte Rincewind. »Vermutlich kennen ihn viele Leute. Er steht wahrscheinlich auf den Plakaten und so, es ist doch nur ein Name. Wo liegt da das Problem?« Die Köche wechselten verlegene Blicke. Schließlich hüstelte einer und sagte,
»Ihr Name lautet Nelly Hintern.«
»Hinten wo?«
»Sie heißt Hintern.«
Rincewinds Lippen bewegten sich.
»Oh!«
Die Köche nickten. »Glaubt ihr, Charlie hat bereits das ganze Bier getrunken?« fragte Rincewind und setzte sich.
»Vielleicht können wir irgendwo einige Bananen auftreiben, Ron«, meinte ein anderer Koch.
Rincewind blinzelte und seine Lippen bewegten sich erneut.
»Habt ihr das auch Charlie gesagt?«
»Ja, unmittelbar vor seinem Nervenzusammenbruch.«
Von draußen kam das Geräusch eiliger Schritte. Einer der Köche blickte aus dem Fenster.
»Es ist die Wache! Scheint irgendeinen armen Kerl zu verfolgen!«
Rincewind wich ein wenig zurück, sodass man ihn durchs Fenster nicht sofort sehen konnte. Ron trat von einem Bein aufs andere.
»Vielleicht können wir den müßigen Ahmed dazu bringen, seinen Laden zu öffnen. Möglicherweise hat er
Erdbeeren?«
spekulierte Rincewind. Die Köche schauderten und Charlie schluchzte.
»Sein ganzes Leben lang hat er auf eine solche Chance gewartet«, erklärte ein Koch. »Es ist verdammt unfair. Wisst ihr noch, als uns die kleine Sopranistin verließ, um den Viehtreiber zu heiraten? Eine Woche lang war er am Boden zerstört.«
»Ja, Lisa entzücken«, sagte Ron. »Ein bisschen schwabbelig in der Mitte, ansonsten aber sehr vielversprechend.«
»Er hat große Hoffnungen auf sie gesetzt. Meinte, solch ein Name würde sogar mit Rhabarber gelingen.«
Charlie weinte.
»Ich glaube«,
sagte Rincewind langsam und nachdenklich.
»Ja?«
»Ich glaube, ich sehe eine Möglichkeit.«
»Tatsächlich?«
Selbst Charlie hob den Kopf.
»Nun, ihr wisst ja, wie das ist. Ein Außenstehender hat den besseren Überblick und so. Versuchen wir es mit Pfirsichen, Sahne, ein bisschen Eis, wenn ihr welches auftreiben könnt, vielleicht auch ein Schuss Brandy, mal sehen.«
»Kokosnussstreusel?«
fragte Charlie.
»Ja, warum nicht?«
»Ein wenig Tomatensauce?«
»Darauf sollten wir besser verzichten.«
»Mach dich gleich an die Arbeit«, sagte Ron. »Sie sind schon halb durch mit dem letzten Akt.«
»Das ist nicht weiter schlimm«, erwiderte Rincewind. »Na schön. Halbiert die Pfirsiche, legt sie zusammen mit den anderen Dingen in eine Schüssel, gebt den Brandy hinzu und voilà!«
»Ist das eine ausländische Spezialität?« fragte Charlie. »Ich fürchte, so etwas haben wir hier nicht.«
»Gebt einfach noch etwas mehr Brandy hinzu«, schlug Rincewind vor, »und schon ist alles fertig.«
»Ja, aber wie nennen wir es?« fragte Ron.
»Oh, ganz einfach«, sagte Rincewind. »Reich mir bitte die Schüssel, Charlie. Danke.«
Er hob sie hoch.
»Meine Herren, ich gebe euch die Pfirsich-Nelly.«
Es brutzelte in einer Pfanne auf dem Herd. Abgesehen davon und den Geräuschen aus dem Opernhaus blieb alles still.
»Was haltet ihr davon?« fragte Rincewind munter.
»Nun, es klingt anders«, antwortete Charlie. »Das muss ich dir lassen.«
»Aber es ist nicht unbedingt ein einzigartiger Name«, ließ sich Ron vernehmen. »Es gibt viele Nellies auf der Welt.«
»Mag sein, aber denkt nur an die Alternative«, sagte Rincewind. »Möchtet ihr vielleicht mit einem Pfirsich-Hintern in Verbindung gebracht werden?«
Charlie brach erneut in Tränen aus.
»Nun, wenn man's so sieht, klingt es eigentlich nicht schlecht«, sagte Ron. »Pfirsich-Nelly, ja.«
»Ihr könntet auch Bananen nehmen«, meinte Rincewind.
Rons Lippen bewegten sich lautlos.
»Nein«, entgegnete er, »bleiben wir bei den Pfirsichen.«
Rincewind rieb sich kurz die Hände.
»Freut mich, dass ich helfen konnte. Und nun, wie viele Ausgänge gibt es hier?«
Heute Abend ist viel los mit dem Gala und so, sagte Ron. Ich halte nicht viel davon, aber es bringt Besucher in die Stadt.
Ja, und die Hinrichtung morgen früh nicht zu vergessen, fügte Charlie hinzu.
Die wollte ich eigentlich verpassen, meinte Rincewind, wenn ihr mir nur den Ausgang zeigen könntet.
Ich hoffe, dass der Gefangene entkommt, sagte Charlie.
Diesen Wunsch teile ich gern, erwiderte Rincewind.
Schwere Stiefel stapften zur Tür und verharrten dort. Stimmen erklangen.
Es heißt, er hat gegen ein Dutzend Polizisten gekämpft, sagte Ron.
Drei, korrigierte Rincewind. Es waren nur drei. Das habe ich gehört. Jemand hat's mir erzählt. Nicht ein Dutzend, sondern drei.
Oh, es müssen mehr als drei gewesen sein. Viel mehr als drei. Ein so verwegener Bursche hat bestimmt gegen mehr als nur drei Polizisten gekämpft. Rinso, so nennt man ihn. Jemand aus Hebringern Biermit erzählte, Rinso habe in 5 Minuten 100 Schafe geschoren.
»Das glaube ich nicht«, sagte Rincewind.
»Er soll ein Zauberer sein, aber das kann ich mir kaum vorstellen, denn solche Typen vermasseln dauernd alles.«
»Nun, um ganz ehrlich zu sein?«
»Ja, aber ein Bekannter von mir, der im Gefängnis arbeitet, hat ein seltsames braunes Zeug erwähnt, das dem Burschen enorme Kraft verleiht.«
»Es war doch nur Biersuppe«, entfuhr es Rincewind. »Ich meine, das habe ich gehört.«
Ron musterte ihn mit neuem Interesse.
»Du siehst ein wenig wie ein Zauberer aus«, sagte er.
Jemand hämmerte an die Tür.
»Jedenfalls bist du so gekleidet«, fuhr Ron fort, ohne den Blick von Rincewind abzuwenden.
»Geh und öffne die Tür, Sid!« Rincewind wich noch etwas weiter zurück, tastete nach einem Tisch mit Messern und schloss die Hand um einen Griff. Er verabscheute Waffen, denn sie machten alles immer noch komplizierter und schlimmer. Aber man konnte mit ihnen auch Leute beeindrucken. Die Tür schwang auf. Mehrere Leute sahen herein, unter ihnen der Wärter.
»Das ist er!«
»Ich warne euch! Ich bin ein verzweifelter Mann!« sagte Rincewind und hob die Hand.
Mehrere Köche versuchten, in Deckung zu gehen.
»Das ist eine Schöpfkelle, Kumpel!« sagte einer der Wächter freundlich. »Aber wie dem auch sei, du bist mutig. Das gefällt mir. Was meinst du, Charlie?«
»Es soll später nicht heißen, dass ein tapferer Bursche wie er in meiner Küche gefasst wurde,« erwiderte Charlie.
Mit der einen Hand griff er nach einem Hackbeil, in der anderen hielt er die Schüssel mit der Pfirsich-Nelly.
»Verschwinde durch die andere Tür, Rinso. Wir kümmern uns um die Polizisten.«
»Meinetwegen,« sagte der Wächter. »Eine Schlägerei in einer Küche. Das ist kein richtiger letzter Kampf. Wir zählen bis 10, in Ordnung?«
Rincewind hatte erneut das Gefühl, dass er nicht das gleiche Skript wie alle anderen bekommen hatte.
»Ihr habt mich in die Enge getrieben und wollt mich trotzdem nicht verhaften?« vergewisserte er sich.
»Nun, in einer Ballade macht sich das nicht besonders gut,« entgegnete der Wächter. »Solche Dinge muss man berücksichtigen.«
Er lehnte sich an den Türpfosten.
»Da wäre zum Beispiel das Postamt in der Grotstraße. Ein entschlossener Mann könnte es dort 2 oder 3 Tage lang aushalten. Anschließend läufst du auf die Straße, wir spicken dich mit Pfeilen, du sprichst einige berühmte letzte Worte. Ich wette, noch in 100 Jahren hören die Kinder in deiner Schule deinen Namen. Und sieh dich nur an!«
Er trat vor, schenkte der tödlichen Schöpfkelle keine Beachtung und zupfte kurz an Rincewinds Mantel.
»Wie viele Pfeile kann dieses Ding abhalten?«
»Ihr seid ja verrückt!«
Charlie schüttelte den Kopf. »Ein mutiger Kämpfer kommt bei den Leuten gut an. Es entspricht der ixianischen Tradition. Kämpfend in den Tod gehen, so heißt unser Motto.«
»Wir haben gehört, dass du mit der Straßenbande fertig geworden bist,« sagte der Wächter. »Verdammt gute Arbeit. Wer zu dieser Tat fähig ist, lässt sich nicht hängen, sondern stellt sich zu einem letzten